Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ja, ich finde, dass das Leben an sich was Erstaunenswertes ist. Wenn man sich hier einfindet in dieser merkwürdigen Polarität, dann gibt es jeden Tag große Überraschungen, angenehmer oder weniger angenehmer Natur. Aber ich bin ja vom Beruf, ich glaube, nicht jemand, der die Menschen zum Träumen bringen will, sondern der ihnen Bilder und Anregungen vor die Augen, vor die Sinne legt, die vielleicht irgendeine Energie in ihnen freisetzen, dass sie sich selber trauen, diese kreativen Möglichkeiten zu nutzen. Also ich sehe mich gar nicht als Künstler, sondern ich sehe mich als Expeditionsmensch, der immer neue Abenteuer eingeht, oft mit großer Angst, und dann muss ich mich mutig bewähren in diesen Situationen. Das ist eigentlich ein anderes Grunddenken, als Künstler zu sein.
Aber es ist vielleicht so ein bisschen das Kind im Manne, im Menschen zu erwecken.
Naja, das Kind ist ja was sehr Wissendes. Also wenn wir in die Welt kommen, haben wir ein hohes Wissen über Spiritualität, ein hohes Wissen über Heilungsmöglichkeiten. Die Kinder reden nicht drüber, aber wenn man sie beobachtet, merkt man, dass sie in den meisten Dingen tiefer und klüger sind als die Erwachsenen. Dann gewöhnen wir ihnen das langsam wieder ab und machen sie zu verkorksten, oft ihr Wissen, ihr großartiges Können vergessenden Geschöpfen. Und insofern ist, wenn man das Kind in sich wach gehalten hat, heißt eigentlich, man hat die Verbindung zu seiner Seele nicht verloren und man kann synchron leben mit den Bedürfnissen dieser Seele. Also das wäre meine Definition von Kind.
Mhm. Ihr Sohn ist mittlerweile über 20. Bevor er auf die Welt kam, wollten Sie ihn gar nicht haben.
Ja, ich habe einen sehr schwierigen, unangenehmen Vater gehabt und habe mir nicht zugetraut, ein sehr viel besserer zu werden als er. Wie er dann auf der Welt war, dann war das ein Wunder von der ersten Sekunde an, und er war einer meiner wirklich wesentlichen Lehrer, auch vom ersten Augenblick an. Und was er mir beigebracht hat, was ich nicht für möglich gehalten habe, war bedingungslose Liebe. Ich habe gedacht, das ist so ein Ausdruck, den Leute gebrauchen, ohne zu wissen, dass das gar nicht geht in dieser Welt. Und kaum war das Kind da, habe ich gewusst, das gibt's. Ich will nur das Beste für ihn, auch wenn es nicht dem entspricht, was ich mir wünschen würde für ihn. Ich wünsche mir für ihn, dass das passiert, was seiner Entwicklung, seinem Lernprozess, seiner in ihm angelegten Talenten am besten entspricht.
Sie haben also ein wunderschönes, wie ich finde, Bild benutzt, als Ihr Sohn auf der Welt war, hätte er Ihnen einen Schlüsselbund zugeworfen.
Für Räume in mir, die mir unbekannt waren. Es sterben ja viele Menschen, ohne sich jemals auf den Grund gegangen zu sein. Das ist natürlich auch was Unangenehmes, in die Verliese hinunterzusteigen, wo die Ratten sind und wo der Lurch ist in einem selber. Aber wenn man diese Verwerfungen nicht ausleuchtet und nicht sich ergeht, dann weiß man halt auch nicht, wie man Probleme löst, wie man Ängste in den Griff kriegt, wie man Dämonen bannen kann. Man weiß auch sehr vieles über seine positiven Möglichkeiten nicht, weil oft bestimmte Großartigkeiten in ganz entfernten Winkeln versteckt sind bei einem. Das heißt, Leben in meiner Vorstellung ist der Welt und sich selber auf den Grund zu gehen. Und da muss man viele Experimente wagen, die auch schief gehen können. Man muss eine große Liebe auch und einen Respekt vor Irrtümern haben, weil der Irrtum ist was ganz Kostbares. Man darf ihn nur oder sollte ihn nicht ein zweites Mal machen, aber man müsste eigentlich Menschen ermutigen, den Wert von Irrtümern zu erkennen. Das ist eben sich lernend verwandeln, wie ich immer sage. Und wenn man sich aber totstellt und nicht diese diversen Expeditionen antritt, dann bleibt man halt in einem bestimmten Wissen und in einer bestimmten Entwicklung stecken, die man so mit 25, 27 erreicht hat. Und es ist erschütternd, wie viele ältere Menschen diese 50, 60, 70, 80 Jahre nicht wirklich genützt haben für eine Menschwerdung. Ich glaube, wir werden als Entwürfe zu einem Menschen geboren, und dann muss man mit großer Behutsamkeit, mit großem Engagement sich im Laufe des Lebens an Menschen machen.
Hat Ihr Sohn die Kindheit und Liebe erfahren, die Sie sich gerne gewünscht hätten?
Er hat von Anfang an was bekommen, was mir ganz fremd war. Eltern, die ihm gesagt haben, du kannst dich auf mich verlassen, in jeder Situation. Wir werden immer da sein, auch wenn du vollkommenen Schwachsinn machst, wir sind da. Und ich habe immer nur gehört, so wie ich bin, darf es mich nicht geben. Und in den Internaten, in denen ich war, bei den Jesuiten und anderswo, wurde einem sozusagen von außen was übergestülpt, was das richtige Leben sein könnte. So hat es zu sein. Und ich habe immer gewusst, dass niemand anderer wissen kann, was für mich richtig ist, weder mein Vater noch meine Mutter. Und dass ich den Freiraum brauche, mich auszuprobieren.
Wenn man Ihr Buch liest, das macht einen schon sehr betroffen, wenn Sie von Ihrer Kindheit darin sprechen. Mhm. Denn Sie sprechen von großer Einsamkeit, von Grausamkeit, auch im Zusammenhang mit Ihrem Vater. Selbst als Sadist haben Sie ihn bezeichnet.
Ich war sehr froh, wie er tot war.
Sie haben gebetet.
Ich habe mir seinen Tod gewünscht und habe gewusst, solange der da ist, kann ich nicht selbstbestimmt meine Wege gehen. Und es war ein großes Geschenk von ihm an mich, sein Tod. So habe ich es empfunden. Ich war damals eben bei den Jesuiten im Internat. Aber wissen Sie, in meinem Alter, da gibt es keine Schuldigen mehr. Da muss man gelernt haben, zu erkennen, warum Menschen aufgetaucht sind im Leben, die einem Schwierigkeiten bereitet haben. Sie tauchen auf, damit man was begreift. Zum Beispiel war mein Vater also in der Retrospektive für mich so imponierend in diesem Irrweg, den er in seinem Leben gegangen ist. War ein jüdischer, zum Katholizismus übergetretener Herr, der im Nationalsozialismus allen Verfolgungen ausgesetzt war und dann fliehen konnte und der im Krieg den Verstand verloren hat über dem, was er erlebt hat und opiumsüchtig wurde. Und nach dem Krieg bin dann ich geboren und er war einfach nicht mehr bei sich. Und was immer er getan hat an Grausamkeit, an Sadismus, an Gemeinheit, an Quälerei meiner Mutter und seiner Kinder, das hat mir so einen Eindruck gemacht, dass ich gesagt habe, so will und darf ich nicht werden. Und dieses sehr eindrucksvolle Beispiel von etwas, was ich nicht werden will, ist mir jeden Tag präsent und erinnert mich an das, was ich werden soll und will. Also insofern, ich bin allen, die mir Knüppel in den Weg geworfen haben, die ich weggeräumt habe oder drüber gestiegen bin und meinen Weg fortgesetzt habe, sehr, sehr dankbar.
Was hat Ihnen denn Halt gegeben als junger Mensch und als Kind, gerade in dieser Internatszeit?
Also Halt hat mir gegeben meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, die als einzige in der Familie lieben konnte. Das war einfach keine Fähigkeit, die bei uns zu Hause jemand besaß, außer dieser Großmutter. Aber sie konnte auch lieben in dem Sinn, dass sie Schönheit in die Welt gebracht hat, dass sie wusste, wie man Raum einrichtet, was ein Bild ist, was ein Duft ist, was ein Blumenstrauß ist, was ein gutes Essen ist, wie ein Tisch gedeckt wird. Also das war für mich sehr wichtig. Und meine wirkliche Heimat waren der Schubert oder der Hofmannsthal oder Leute wie der Schnitzler oder Bilder vom Rousseau oder vom Picasso oder vom Archimboldo oder vom Mantegna. Also ich habe früh gemerkt, dass das, was andere die Kunst nennen, ein Angebot ist, einem mit Ermutigung zu durchfluten. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das sind alles so Außenseiter, wie ich mich selber empfinde. Und daher sind sie meine natürlichen Verbündeten.
Wann haben Sie begonnen, sich selbst zu lieben?
Sehr spät. Also ich habe bis in, würde sagen, Anfang meiner 40er Jahre ein ganz merkwürdiges Leben gehabt. Ich war sehr erfolgreich, sehr umstritten. Es gab sehr viel Aggression und sehr viel Bewunderung. Ich habe das Privileg gehabt, mit sehr vielen ungewöhnlichen, zauberischen Frauen Beziehungen zu haben. Und ich habe das nie genießen, achten oder lieben können, weil ich mir gedacht habe, die wissen alle nicht, wie misslungen ich bin und wie entgleist ich bin. Und sie sind einfach zu dumm, um zu erkennen, dass ich nicht liebenswert bin. Und eines Tages habe ich mir gesagt, so geht es nicht weiter. Ich muss mein Bewusstsein verändern. Ich kann nicht für andere Shows machen, wo Millionen und Millionen Menschen hineingehen und ermutigt und freudig hinausgehen. Und der Einzige, der sich an dem nicht erfreuen kann oder kräftigen, bin ich.
Gab es da auch so einen, um in diesem Schlüsselbund-Bild zu bleiben, so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben,
ja,
so und jetzt
schon,
nicht weiter?
Es war das Kind. Also wie der Ferdinand da war, habe ich gemerkt, über dieses Thema habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. Er kam bei der Tür herein, sagen wir als Dreijähriger, und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, den liebe ich, der ist gelungen, der ist schön, wenn er was zeichnet, gefällt's mir, der ist begabt, der hat eine Aura, die mich lachen macht, die mir ein Lebensgefühl von Gelungenheit vermittelt. Und wenn ich bei der Tür hereinkomme, dann sage ich mir, der ist nicht gut genug, der gefällt mir nicht wirklich, der ist... Ich war eigentlich fast immer ein Feind von mir und ich bin in einem Feind aufgewacht und in einem Feind eingeschlafen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Dann habe ich eines Morgens beschlossen, ich habe jetzt zwei Kinder. Den Ferdinand, den ich liebe und für den ich bin und der sich auf mich verlassen kann und den ich immer ermutigen werde. Und ich habe diesen kleinen Hellerbuben, den ich genauso behandle wie mein Sohn. Und diese zwei Kinder, die ich dann begonnen habe, beide gleich zu lieben, das hat mein Leben entscheidend verändert. Und noch drei Dinge, auf die ich drauf gekommen bin, haben mich in einen Zustand von Qualität geführt, nämlich dankbar zu sein. Ich war immer unglaublich undankbar für all die Privilegien, für die Erfolge, für die platinernen und goldenen Schallplatten, für die ausverkauften Vorstellungen. Für alles war ich immer undankbar. Ich habe immer so getan, als ob das eh in Ordnung wäre, mir zustünde und normal ist. Dann habe ich mal drüber nachgedacht und habe begriffen, dass das ein vollkommener Ausnahmezustand ist, in dem sich mein Leben befindet, dass ich Erfahrungen machen darf, von denen andere nur träumen, dass ich 30, 40 Jahre Erfolg habe und nie Danke sagt dafür. Also dann kam die Dankbarkeit. Das zweite war runter mit dem Ego. Ich war so was von Ego gesteuert.
Das wollte ich gerade an der Stelle sagen. Früher, wenn man so Interviews von Ihnen noch in Erinnerung hat, Sie wirkten zwar schon auch sympathisch, fantasievoll, aber extrem arrogant.
Ja, ja, absolut. Es war ein Schutzwall.
Wollte ich gerade sagen, normalerweise, wenn man so arroganten Menschen auf so hohem Niveau begegnet, sagt man, ach Gott, was muss der für eine schlimme Kindheit hinter sich haben? Weil es natürlich eine Art Schutzwall ist. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Haben Sie das damals auch so selber empfunden?
Ich habe zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, sei du aggressiv, bevor der andere eine Chance hat, zuzuschlagen. Das ist so eine Boxermentalität. Alles vollkommen idiotisch, versaut einem das Leben. Die Energie, die man ausschickt, kriegt man zurück. Wenn ich zu Ihnen jetzt 40 Minuten lang unfreundlich bin, werden Sie sich denken, mit dem nie mehr.
Das können Sie aber nicht, weil ich ja schon spiegele. Das heißt, ich bin ja freundlich zu Ihnen und Sie spiegeln mich.
Ja, nein, das ist auch so. Es ist nicht nur ein esoterischer Satz, sondern es ist die Wahrheit. Was man ausschickt, kriegt man zurück. Und ein Schamanenfreund von mir in Kolumbien, ganz intellektueller, gescheiter Heiler, hat sogar mir mit großer Bestimmtheit gesagt, dass wenn ich jemand etwas Böses schicke, dann kommt's zu mir doppelt böse zurück und verwandelt sich für den ich schicke, in etwas Gutes. Also wir haben vollkommen falsche Vorstellungen von dem, was Aggression bewirkt. Also runter mit dem Ego, Nummer zwei. Und das dritte ist das, worüber wir schon geredet haben, nämlich bedingungslose Liebe. Dass man den anderen für das liebt, was er wirklich ist und nicht so, wie man haben will. Und das zerstört ja, das Nichtkönnen der bedingungslosen Liebe zerstört ja 80% aller Beziehungen. Das muss uns einmal klar sein. Warum funktioniert das immer alles nicht zwischen Frau und Mann und Mann und Mann und Frau und Frau? Weil wir den anderen ständig ummodeln wollen, umfeilen, umkneten. Und seit ich diese Dinge nicht immer schlafwandlerisch könnend, aber sehr, sehr nicht vergessend, dass es richtig wäre, sie zu beachten, hat sich mein Leben entscheidend verwandelt. Und ich habe ganz andere Prioritäten und ich bin das erste Mal auch in mir zu Hause.
Man hat auch den Eindruck, gerade wenn man so vergleicht, die früheren Interviews, Sie haben eine ganz andere Ausstrahlung, eine viel weichere, eine viel mittigere. Also man spürt, dass sie bei sich sind und die Augen sind auch ganz anders. Sie haben eine ganz andere Strahlen.
Es wäre ja schrecklich, wenn man nicht in einem besseren Zustand wäre als mit 25. Es gibt diese Vorstellung bei den Leuten, dass Älterwerden was Schreckliches ist. Mein Älterwerden ist eine Gnade und man muss halt diese Arbeit des Älterwerdens oder was sichert ab, dass wenn man älter ist, man immer noch ein Leben, ein leuchtendes Leben haben kann, die muss man halt auf sich nehmen. Natürlich ist ein gelungenes Leben, eine ganz intensive Arbeit. Ja? Da wird einem überhaupt nichts geschenkt. Man darf sie nicht blöffen. Also ich habe sehr früh ein paar Dinge verstanden, aber ich habe sie nicht umgesetzt.
Vor Angst vielleicht auch? Menschen nicht an sich ranzulassen?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, schauen Sie, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe bei sehr vielen politischen Demonstrationen Reden gehalten. Und es ist zum Beispiel sehr viel leichter gewesen in den 80er Jahren und sicherlich auch heute noch, eine Rede für die Rechte von Frauen zu halten, als diese Rechte in der eigenen Umgebung zu beachten.
Ja, klar.
Bei meinen Mitarbeiterinnen, bei meinen Verbündeten. Also es gibt einen magischen Zusammenhang zwischen dem, was man im Leben bewirkt und dem, was man tatsächlich nicht nur behauptet, sondern auch umsetzt und lebt in seinem Leben. Und ich behaupte überhaupt nicht, dass ich ein großartig gelungener Mensch bin, sondern ich sage, meine Formulierung ist immer Auslage in Arbeit. Solange man lebt, muss man dazulernen. Solange man lebt, muss man eben aus diesem Marmorblock, der man ist, die gelungenste Form von Figur heraushauen, die in einem angelegt ist. Aber es zahlt sich aus und dann wird älter sein plötzlich deswegen vergnüglicher als jung sein, weil man gelassener ist, weil man eine andere Souveränität hat, weil man ein Mitgefühl bekommen hat, weil man nicht ununterbrochen alle bewertet. Ja, ich war so ein Meister im Bewerten. Das ist ein Idiot, der kann das, was die Kritiker so lieben. Und es ist ja so viel populärer, Leute zu verletzen, als sie zu ermutigen.
Ja. Naja, und eben bevor man selber verletzt wird. Also es ist eben dieser Schutz nicht zulassen, das Lieben nicht gelernt zu haben.
Unter den Intellektuellen ist das beinahe ein Dogma, dieses Bewerten. Ja, das kommt aus der österreichischen Tradition vom Karl Kraus oder so, die so Menschen, die so Hasserektionen haben oder die sich am Misslungenen aufrichten. Ich kann ein Buch lesen und kann sagen, es ist ein Stück Dreck, oder ich kann es lesen und kann sagen, da drinnen sind 20 gute Seiten. Macht diesem Menschen Mut, dass er das nächste Mal 60 gute Seiten schreiben kann. Ich glaube, so müssen wir aneinander herangehen. Wir alle brauchen Ermutigung, wir alle brauchen Schutz, wir alle brauchen ein Mitgefühl, und diese ganzen Erwachsenen, in denen verzweifelte Kinder herumsitzen und die dann Bundeskanzler und Weltbankchef und Nobelpreisträger spielen, und in ihnen drinnen ist jemand, der sich fürchtet und der sagt, das überfordert mich alles. Und dieses Kind sagt dann, was macht der jetzt wieder Wahnsinniges? Wo stellt mich der schon wieder hin, wo ich einen Zusammenbruch kriege?
Also früher hatte man ja immer so bei Ihnen tatsächlich das Bild des Intellektuellen, der im Havelka sitzt und über den Sinn des Lebens philosophiert. Mhm. Haben Sie jetzt durch diese Erkenntnisse auch eine gewisse Leichtigkeit bekommen, Leichtigkeit des Seins?
Ja, an manchen Tagen ja. Ich bin wahrscheinlich in der Grundanlage, das, was man einen Melancholiker nennt, das ist ein Mensch, der Heimweh nach sich selbst hat.
Ja. Aber Sie haben sich ja jetzt gefunden.
Ich habe mich gefunden, auch in ganz anderen Projekten. Also kommen wir jetzt mal einen Augenblick, nicht aus Reklamgründen auf Afrika, Afrika zu sprechen. Afrika, Afrika ist eine Energiebombe. Ja. Das hat einen Grund, warum da jetzt bald 4,5 Millionen Menschen drinnen waren.
Die Lebensfreude pur.
Es ist eine Art von Explosion an Können, an Freude, an Selbstbewusstsein, die keine Tradition bei uns hat. Und zum Spannendsten zählt, also wenn mich jemand fragt, was haben Sie am liebsten an Afrika, Afrika, dann sage ich, irgendwo versteckt auf der Bühne zu stehen und mir die Zuschauer anzuschauen. Zu schauen, wie einer reingeht, und er redet noch über die Blinddarmoperation von der Nichte, und dann denkt er noch an die Bilanzen in seinem Büro, und plötzlich fängt er an zu wippen und plötzlich fängt er an zu strahlen. Und plötzlich nimmt er die Hand von seinem Nachbar und wird
dieses losgelöst
zu einem anderen Wesen.
Ja, ja. Ja.
Und die Hauptprojekte, die ich jetzt noch mache, sind Gärten.
Natur?
Ja, ich hab seit 25 Jahren so ein Paradiespark, einen botanischen Garten am Gardasee. Die paar Monate, die es öffentlich ist, 50.000, 60.000 Leute hin und holen sich dort Ermutigung und fangen dort zu weinen an. Und das ein Garten war immer schon ein Heiler. Wir haben immer schon Bäume umarmt, die frühen Arzneimittel oder sehr viele Arzneimittel basieren auf irgendwelchen pflanzlichen Produkten.
Das hätten Sie früher aber nicht gemacht.
Nie, war
wenn ich Ihnen gesagt hätte, umarmen Sie mal den Baum, dann hätten Sie gesagt, hier.
Nein, das habe ich auch von meinem Sohn gelernt.
Ja.
Ich habe mal beobachtet.
Aber ich meine jetzt Sie mit Anfang 20 so.
Nein, ich jetzt nie gemacht. Ich war im rauchigen Kaffeehaus und ich habe Theaterarbeit geleistet in dunklen Räumen und die Natur beinahe als was Feindliches empfunden.
Und möglichst wenig gelacht.
Ich lache sehr gern, Ich lache sehr gern, aber es muss dann halt wirklich lustig sein.
Worüber können Sie denn lachen?
Ach, ich kann lachen über, wenn man an Deutschland jetzt denkt, an sogenannte Lachmeister, dann würde ich sagen, mein Liebling ist der Karl Valentin. Mhm. Über diese Absurdität kann ich lachen. Kann manchmal über Loriot sehr lachen. Mit den Comedian tue ich mich schwerer. Das ist mir oft ganz fremd.
Aber Loriot ist ja im Grunde genommen auf ihrem, ich sag mal, Niveau.
Ich will da jetzt nicht mich da so herablassend äußern, aber wenn man auf einen bestimmten Ton gestimmt ist und jeder von uns hat eine innere Melodie, dann wird er immer nur dort eine Sympathie entwickeln können, wo jemand eine ähnliche Melodie hat. Ja? Wenn Sie bei der Tür reinkommen, haben Sie eine Schwingung. Wenn ich reinkomme, habe ich eine Schwingung. Und wenn uns die Schwingung vertraut ist, dann hat man eine Sympathie für den anderen. Wenn es einem fremd ist, entsteht sowas wie Katzenmusik und man ist asynchron und fremdelt aneinander.
Sie haben mittlerweile auch einen Enkel?
Ja, wieder so ein Fall. Mein Sohn wollte das Kind auch nicht. Gesagt, zu früh und kaum war das Kind da. Aber da konnte ich ihm schon beraten.
Geschichte wiederholt sich.
Ich habe gesagt, jetzt stell deinen Groll hintan und wart, bis das Kind da ist. Er war zum Unterschied von mir bei der Geburt dabei. Da war er natürlich für ewig magnetisiert von dem Ereignis und liebt und betet sein Kind an.
Vor einiger Zeit saß Erika Pluha an dem Platz und sie hat wunderbare Worte gefunden für ihre Freundschaft mit Ihnen. Das war ja eine Lebensbeziehung, würde ich mal sagen, wenn man das liest.
Ja,
wenn
es
man
gibt
das
diesen hört. Ausdruck Lebensmensch. Sowas ist die Erika für mich und ich wahrscheinlich auch für sie. Wir waren eine sehr missglückte Ehe, weil wir einfach zu jung waren und ich war so wie ein Handgranatenjongleur und sie war eine sich in dieser Rolle nicht wohlfühlende femme fatale, die begehrteste Frau Österreichs, zumindest der Superstar am Burgtheater und so weiter. Und ich habe mich lange Jahre gefragt, was war der Sinn dieser Begegnung? Und dann plötzlich in einer Zeit, wo es wirklich bitter wurde und schwierig und unfassbar tödlich, muss man schon sagen, für
die Erika, Tochter starb.
Wo das Schlimmste passiert ist, was überhaupt passieren kann. Ich kann mir im Leben nichts Schlimmeres vorstellen, dass das eigene Kind vor einem Tod umfällt und erstickt. Und da war ich Gott sei Dank schon ein bisschen in einem anderen Bewusstsein. Und dann habe ich gemerkt, so dafür haben wir uns kennengelernt. Jetzt ist meine Rolle einfach nur da zu sein. Außerdem war das ein bisschen auch mein Kind, war ja meine Ziehtochter, meine Stieftochter. Und das waren harte Zeiten für sie und für mich. Und da waren wir ganz eng.
Und sie hat das auch gesagt, Sie waren eigentlich der Einzige, der wirklich für Sie da war in dieser Zeit.
Ja, aber ich behaupte, das sind Verabredungen. Bevor wir in diese Welt kommen, gibt es so Verabredungen. Man muss sagen, in der Situation bin ich an der Stelle und du bist da und dann gibst du mir ein Zeichen und dann komme ich. Also um es ganz klar zu sagen, ich glaube, dass wir spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper auf der Suche nach menschlichen Erfahrungen sind. Und daher ist vieles von dem, was wir hier erleben, eine Bestellung, die wir aufgegeben haben, die dann eintrifft und geliefert wird. Und wir haben vergessen, dass wir das bestellt haben und sagen, wieso gerade wir, wieso passiert mir das, wieso habe ich jetzt diese Herausforderung.
Aber das Wiedererkennen kommt dann schon in dem Moment, wo du demjenigen begegnest.
Ich glaube schon, dass die Seelen einander sofort erkennen natürlich. Je mehr wir uns verfeinern und je mehr wir unser Bewusstsein auf eine höhere Stufe bringen, desto hellsichtiger werden wir.
Kommen wir auf Ihr aktuelles Projekt Afrika, Afrika.
Ja.
Wie sind Sie da damals auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen?
Ich bin sehr viel in Afrika und ich habe immer erlebt, dass es dort feste Rituale gibt, die eine Unbändigkeit und eine Intensität und ein Miteinbeziehen von Kindern und Greisen haben. Wir haben das jetzt erlebt beim Tod von Nelson Mandela, hat das jeder im Fernsehen gesehen. Ja. Die Reaktion auf den Tod war, dass Hunderttausende und Millionen Menschen zu tanzen und zu singen begonnen haben. Und wie gesagt, das fasst auch eine 84-Jährige mit ein. Und am Zweijährigen. Und ich habe gesehen, dass es dort grandiose Könner gibt, Junge, und dass die nirgendwo Auftrittschancen haben und keine Schulen und keine Stipendien bekommen und keine guten Lehrer vorhanden sind. Und ich wollte für einen Kontinent, wo immer gesagt wird, Korruption, Krieg, Not, Hunger oder Safari, das sind so unsere Bilder von Afrika, ich wollte mal zeigen, dass es dort Künstler gibt, die nicht weniger qualitätvoll sind als die Netrebko oder als die Anne-Sophie Mutter oder als die Beyoncé oder als Prince. Und habe dann begonnen zu casten in Afrika mit einem Verbündeten von mir, dem berühmtesten afrikanischen Choreografen Georges Momboy. Und es haben sich tausende Menschen gemeldet, die sehr viel konnten, aber nicht wirklich fertig ausgebildet waren. Und wir haben dann so Seminare gemacht und Trainingscamps und das war dann ein wirklicher Welterfolg, wie es hierher kam, weil das was kann, was wir so nicht kennen. Und das speist sich aus einem interessanten Selbstbewusstsein. Wie ich vor der ersten Premiere von Afrika, Afrika, denen gesagt habe, also heute Abend ist wichtig, da kommen Kritiker und die New York Times oder der Spiegel, das ist was ganz Machtvolles hier. Und da haben die gesagt, wieso sind die machtvoll? Und da habe ich gesagt, ja, weil die können das verreißen oder lieb haben. Nein, haben die gesagt, die können das nur lieb haben. Wir sind so gut, wir wissen das, wir haben überhaupt keine Angst vor denen. Wieder die Energie, die man ausschickt, kriegt man zurück. Ja. Wenn sie ins Burgtheater in eine Premiere gehen, sagen die Schauspieler, die größten Stars, der Gerd Voss oder so, sagt, toi, 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 hoffentlich geht's nicht schief, Hals und Bein, lauter so Sachen.
Ja, ja, ja.
Während die stehen dort ohne Schweißhände und sagen, wir werden triumphieren, weil wir das können. Und sie triumphieren auch jeden Abend. Wenn dann einer trotzdem mittelsüchtig ist und sagt, das ist ein Vorwurf, den ich manchmal höre, der vollkommen absurd ist, warum wir da nicht zeigen, auch die Nöte. In Afrika ist eine Show, das ist kein politisches Seminar, was wir machen. So einen dummen Satz würde niemand sagen, wenn die Wiener Philharmoniker mit Straußwalzer nach New York gehen, wieso wir da nicht zeigen in diesem Konzert, dass in Österreich derzeit eine rechte Mehrheit gibt von der FPÖ. Oder wenn ein Kabuki-Theater aus Japan herkommt, würden wir auch nicht sagen, ja, aber wir müssen über Fukushima sprechen. Mhm. Ich habe mich dann entschlossen, noch einmal eine Show zu machen. Das ist die, die jetzt nach Berlin kommt. Die ist eine Theatershow, keine Zirkusshow und hat ein sehr viel intensiveres Bühnengeschehen insofern, als wir eine herrliche LED-Landschaft haben, die Beyoncé entwickelt hat und wir haben sie als zweite verwenden dürfen. Und da gibt's Bilderräusche und surreale Angebote, die man normalerweise auf einer Bühne nicht sieht. Und jetzt gibt's eine neue Generation junger Leute, die Afrika, Afrika im Internet gesehen haben, auf YouTube, und sich dann selber was beigebracht haben und das auch weiterentwickelt haben. Und die sind sehr spannend, die jungen Leute von jetzt. Deswegen noch spannender, weil sie mit einem Fuß in der Tradition stehen, ihrer Stämme, ihrer Familien, und mit dem anderen Fuß ganz im Jetzt durchs Internet, in den Moden. Ich habe auch junge afrikanische Modeschöpfer eingeladen, Kostüme zu machen. Also es ist eine ganz andere Show und sie kommt zum garantiert letzten Mal. Wer sie jetzt nicht sieht, der kann das nie mehr sehen, zumindest Afrika, Afrika nicht.
Und es ist ja wirklich eine grandiose Mischung aus allem. Es ist was fürs Auge, es ist bunt, es macht schon Spaß hinzugucken. Es ist Akrobatik vom höchsten Niveau.
Ja, es ist exzentrisch, es ist selbstironisch. Und es ist nicht so todernst, sondern die können immer, immer über sich selber lachen und haben immer bei dem, was sie tun, die Freude, die man sieht. Das ist nichts Gespieltes. Ja? Wenn man in ein Theater geht und man sieht Freude, dann ist das ja meistens was Gespieltes. Während die sind so und die fangen 1,5 Stunden vor der Show zu tanzen an und hören 1,5 Stunden nach der Show auf und muss sie immer stoppen. Und häufig verletzen sie sich auch, weil sie nicht darauf Rücksicht nehmen, dass man sich konzentrieren sollte auf die 2-Stunden-Show, sondern sie sagen, das ganze Leben soll ein Tanz sein. Dass die unter den schwierigsten Bedingungen existieren und dass sie durch Afrika, Afrika und andere Shows, die es ja jetzt Gott sei Dank auch schon gibt über afrikanische Möglichkeiten, Arbeitsplätze kriegen, ist natürlich auch was man nicht unter den Tisch kehren darf. Das sind Arbeitsplätze für Afrikaner, die da nicht gezwungen sind, als letzte Lösung nach Lampedusa zu kommen und ihr Leben zu riskieren, sondern die verdienen hier ein Geld, gehen nach Hause und bauen sich dort dann eine Existenz damit auf.
Und sie haben auch Weltklasse-Musiker dabei,
ja, die live spielen. Die Band ist an und für sich schon das Eintrittsgeld wert. Da ist alles die Qualität, die ich, wenn ich wohin gehe, gern sehen würde. Und mein Verdienst ist, dass ich ein paar Geldgeber begeistern konnte, da hinein zu investieren. Man weiß ja nie am Anfang einer Show, ob es ein Erfolg wird. Und es ist immer Casino und Roulette. Aber nein, wir haben in dieser Show ist wirklich, normalerweise schrumpft immer der Gedanke zur Tat und man ist ein bisschen enttäuscht über das, was man verwirklicht und denkt sich, geträumt habe ich es mir größer. Ich bin ja jemand, der so Träume in der Wirklichkeit auf ihre Statik untersucht. Hält das oder hält das nicht? Und in dem Fall muss ich sagen, ist einer der ganz wenigen Dinge, die ich im Leben getan habe, wo das Ergebnis dem entspricht, was ich mir in meinen kühnsten Träumen gewünscht habe. Also die Leute sollen sich das anschauen, weil sie gehen mit einem frohen Herzen nach Hause und das kann man nicht von vielen Abenden sagen.
Sind Sie jemand, für den das Glas eher halb voll oder mehr halb leer ist?
Das halbe Leben war es halb leer. Das zweite Lebenshälfte ist es halb voll.
Das heißt, diese Lebensfreude auch bei Ihrem eigenen Stück Afrika, Afrika überträgt sich auch auf Sie.
Ja, ich lebe ja das halbe Jahr in Marokko. Und dort bin ich aber besser beieinander, wie man in Wien sagt. Und ich bin fähiger und ich bin begabter als in Europa. Jetzt muss ich es noch lernen, mir diese Energie, wenn ich nach Europa zurückgehe, so mitzunehmen, dass ich hier genauso beflügelt bin wie in Afrika. Aber ich bin ein in der Wolle gefärbter Südling und ich habe ein Problem, in meinem jetzigen Alter ein Mitglied dieses deutschsprachigen Kults der schlechten Laune zu sein. Das hat hier wirklich einen Kultstatus, bei Intellektuellen zumindest. Ich habe aber noch viel zu lernen.
Ein Motto von Ihnen, nie was man will, sondern immer was man wird.
Ja, das habe ich zuerst gar nicht verstanden.
Nee, ich auch nicht. So, ich würde es aber gerne verstehen.
Ich habe einen sehr bedeutenden Malerfreund gehabt, Kari Hauser, der ein großer Star der Zwischenkriegszeit war und der unterm Hitler, obwohl er nicht Jude war, Österreich verlassen hat, weil er gesagt hat, ich will in diesen Energien keine Sekunde sein. Und der war so ein bisschen ein Ersatzvater von mir. Und einmal hat er, da war ich vielleicht 30, hat er ein Porträt von mir gezeichnet. Und ich habe gesagt, schreib drauf, was dir zu mir einfällt. Und da hat er drauf geschrieben, nie was man will, immer was wird. Und mittlerweile weiß ich, das stimmt, ich mache mir gar keine Pläne mehr. Es holen einen Dinge ab und stellen einen wohin und sagen, bitte tu mich und sagen, ich bin jetzt eine aktuelle Herausforderung. Und wenn ich sage, aber mein nächster Schritt muss der sein, dann werde ich ganz häufig overruled von der Wirklichkeit. Also in dem Sinn, was man will, ist okay, aber das, was wird, ist die tatsächliche Wahrheit.
Ist auch okay.
Ja, bin etwas grantig hergekommen, wie Sie bemerkt haben, und jetzt bin ich wach und freudig und
Sie lächeln
sogar. Gehe mit
sogar.
Einer guten Energie in den Tag. Danke Ihnen dafür.
André Heller, ich danke Ihnen. Alles Gute für Sie und toi, toi, toi für Afrika.
Wird schon gut gehen.